habe jetzt Nick Brauns am Telefon. Du bist Journalist, Historiker und auch ein Kenner der Situation in Kurdistan und auch in den autonomen Provinzen oder Kantonen im Norden Syriens, die ja seit dem 20. Januar von der Türkei angegriffen werden oder zumindest ein Teil davon, nämlich der Teil in der Provinz Afrin. Bist du schon mal in Afrin gewesen und was denkst du denn jetzt so über die momentane Gemengelage dort in der syrisch-türkischen Grenzregion?
Also in Afrin selber war ich noch nicht. Afrin war und ist sehr, sehr schwer zu erreichen. Afrin ist ja eigentlich, kann man sagen, rundherum oder an drei Seiten von der Türkei umgeben, also an der türkischen Grenze. Dort ist inzwischen auch eine Mauer gebaut worden in den letzten Jahren von Seiten der Türkei aus. Und die Grenze ins Inland rein, die grenzt an Gebiete, die entweder unter der Kontrolle inzwischen auch der türkischen Armee und ihrer Söldner stehen oder Gebiete, die direkt von Al-Qaida kontrolliert werden. Es führt also eigentlich nur eine Verbindung nach Afrin rein von Aleppo her. Und das ist eine Straße, die vom syrischen Regime kontrolliert wird und also auch nicht immer so einfach zu benutzen ist. Also drum war also ich noch nicht in Afrin und auch sehr viele andere, die in den letzten Jahren regelmäßig in Rojava waren, haben es also auch noch nicht geschafft, eben in diesen kleinsten und entlegensten der drei Kantone zu reisen. Naja, und die Situation ist, wie man, denke ich, schon an dieser kurzen Beschreibung auch hören konnte, natürlich sehr verworren. Es sind sehr vielfältige Kräfte, widerstrebende Kräfte, die dort mit und gegeneinander stehen und kämpfen. Also wir haben es hier eben nicht nur mit den Verteidigungskräften in Afrin zu tun, mit den Volks- und Frauenverteidigungseinheiten auf der einen Seite und der türkischen Armee, die sie angreifen, auf der anderen, sondern dann gibt es da noch Russland. Russland hatte eigentlich so eine Art Schutzherrschaft über Afrin. Die hatten dort einen Beobachtungsposten gehabt. In Afrin gab es dafür keine amerikanischen Soldaten. Also an anderen Teilen arbeiten ja die kurdischen Milizen mit den USA im Kampf gegen den IS zusammen. In Afrin war das nicht der Fall. In Afrin war ein russischer Beobachtungsposten, der eben kurz vor Kriegsbeginn abgezogen ist und damit zumindest vorübergehend auch den Luftraum für die Luftangriffe freigab. Aber die Lage ist natürlich noch verworrener. In der Nachbarprovinz Idlib, dort ist Al-Qaida, also die Al-Nusra-Front, sehr, sehr stark. Die Türkei hält dort eine schützende Hand darüber, aber die Türkei ist dort in der Nachbarprovinz offiziell aufgrund eines Abkommens mit Russland und Iran und soll eigentlich dort Waffenstillstandsvereinbarungen durchsetzen, macht aber eher das Gegenteil, indem sie eben hier die Dschihadisten schützt. Und da gibt es also dann durchaus auch Spannungen innerhalb dieser Allianz Türkei, Iran und Russland, was sich unter anderem ja am Abschuss eines russischen Kampfflugzeuges am Samstag durch Al-Qaida-nahe Kräfte geäußert hat. Seitdem ist übrigens der Luftraum über Afrin wieder für die Türkei gesperrt. Das syrische Regime hat selber Luftabwehr in die Nähe von Afrin gebracht. Also man sieht, die Dinge hängen dort auch alle zusammen und Kräfte, die zwar auf der einen Seite miteinander verbündet erscheinen, zögern nicht, sich hintenrum dann auch wieder den Dolch in den Rücken zu rammen oder bei anderer Gelegenheit gegeneinander zu kämpfen. Vielleicht auch nochmal, um zu zeigen, wie verworren das Ganze ist. Vor 3 Tagen war es möglich, dass also ein ganzer Solidaritätskonvoi aus anderen Teilen Nordsyriens, Rojavas, durch diesen Zugangsweg, den das Regime kontrolliert, nach Afrin kam. Da könnte man sagen, da gab es also fast eine heimliche Allianz zwischen Verteidigern von Afrin und dem Regime. Aber gestern griffen Regimekräfte an einer anderen Stelle in Syrien, in der Esor ganz überraschend dann mit einem Großangriff die dortigen YPG-Kräfte bzw. die syrisch-demokratischen Kräfte mit der YPG an, wurden von den USA dann mit Kampfflugzeugen zurückgeschlagen. Da ging es nämlich darum, dass die syrischen Regimekräfte gerne sich Ölfelder sichern wollen, die hier unter Kontrolle eben der kurdischen Kräfte und ihrer Verbündeten und der USA gerade stehen. Und da sieht man also das auch wieder, also es geht ein bisschen zu wie bei Game of Thrones. Alle Allianzen sind wackelig. Es gibt eigentlich keine wirklich strategischen Allianzen dort, sondern taktische Bündnisse von allen Seiten gegen und miteinander. Und natürlich ist die Situation insgesamt brandgefährlich. Die Türkei droht mehrfach an, auch Regionen anzugreifen, wo die kurdischen Milizen gemeinsam mit den Amerikanern stehen. Also wir können sehen, da ist noch sehr viel Konfliktpotenzial drin.
Kann es bei so einer komplexen Lage überhaupt Gewinner geben? Also was erhofft sich Erdogan eigentlich davon?
Also vor allem, ich würde sagen, vor allem innenpolitische Ziele. Erdogan hat beim Referendum über seine Präsidialdiktatur gemerkt, dass er nur knapp die Hälfte der Bevölkerung hinter sich hat. Und er will, also 2019 werden offizielle Wahlen stattfinden. Es ist aber gut möglich, dass vorgezogene Neuwahlen stattfinden. Und Erdogan schaut, dass er mit dem Ausspielen der nationalen Karte, mit der Kriegsstimmung im Land, eine Mehrheit der Bevölkerung jetzt schon hinter sich kriegt. Und leider, muss man sagen, gelingt ihm das auch. Also wenn es sozusagen gegen das Feindbild Kurden oder offiziell heißt dann kurdischer Terrorismus geht, dann stehen plötzlich alle Gewehr bei Fuß. Auch die sozialdemokratische Opposition, die CHP, hat sofort ihre Unterstützung für diesen Krieg gegen Afrin zugesichert, die faschistischen Grauen Wölfe natürlich sowieso. Und Umfragen zeigen, dass also 80% der türkischen Bevölkerung fest hinter diesem Angriff stehen. Richtig dagegen sind nur 11%. Das entspricht ziemlich genau dem Wahlergebnis der linken pro-kurdischen Demokratischen Partei der Völker bei der letzten Parlamentswahl. Und die wenigen Menschen, also ich sag mal gerade auch auf türkischer Seite, die öffentlich sich gegen den Krieg äußern, riskieren es umgehend festgenommen zu werden. Es wurden also seit Kriegsbeginn schon um die 500 Menschen festgenommen, weil sie sich auf sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter und so gegen den Krieg ausgesprochen haben. Wurden also auch die ganze Spitze der türkischen Ärztekammer festgenommen, weil sie eben gesagt hat, Krieg ist nicht gut ja, für die Gesundheit der Bevölkerung. Krieg, man darf nicht töten. Und deswegen wurden die auch als unpatriotisch inhaftiert. Also eine unglaubliche Kriegshysterie. Und es, man muss natürlich auch wissen, die Presse ist in der Türkei völlig gleichgeschaltet. Die Menschen wissen gar nicht, gegen wen da eigentlich gekämpft wird. Also Umfrage hat ergeben, dass fast die Hälfte der türkischen Bevölkerung auch meint, hinter den Kurden stehen gleichzeitig Israel, die USA, das syrische Regime und der Iran, ja, und wahrscheinlich auch noch die Gülen-Bewegung. Also es ist völlig absurd, aber so wähnt sich ein Großteil der türkischen Bevölkerung hier in einem Kampf gegen alle anderen und die kriegen jeden Tag Siegesmeldungen präsentiert. Also heute hieß es wieder, schon über 1000 sogenannte Terroristen wären getötet worden. Und da heißt es dann ja PKKler und Daesh, also IS-Anhänger. Nun muss man sagen, der IS, den gab es nie in Afrin. Den hat die YPG dort nie reingelassen. Jetzt versucht der IS reinzukommen. Und zwar inzwischen unter seiner neuen Fahne, unter der Fahne der Freien Syrischen Armee. Denn eine ganze Reihe IS-Anhänger sind nach der Niederlage in Raqqa in die Türkei geflohen. Und auf der Suche nach neuen Jobs haben sie sich dort als Söldner anheuern lassen und sind jetzt also in den Reihen der Verbündeten der Türkei beim Angriff auf Afrin.
Ja, aus der EU und aus Deutschland auch kamen bis jetzt ja eher verhaltene Reaktionen oder Proteste darauf. Nur was haben wir in Deutschland mit diesem Kriegsschauplatz zu tun? Also was sagst du?
Eine ganze Menge, würde ich sagen. Also wir müssen uns nur mal anschauen, womit dort Krieg geführt wird. Das ist ja zu ganz großen Teilen deutsches Kriegsgerät. Da sind die Leopard 2 Panzer im Einsatz, die 2005 noch als übrigens ziemlich die letzte Amtshandlung der damaligen rot-grünen Regierung an die Türkei geliefert wurden. Da wird von Seiten der Angreifer, und zwar nicht nur der Türkei, sondern auch dieser Dschihadisten, also von Al-Qaida und IS-Anhängern, mit Heckler und Koch Sturmgewehren geschossen, die in Lizenz in der Türkei hergestellt werden. Da wird Verstärkung mit Mercedes Unimog an die Front gebracht. Da gibt es Panzer, die zwar amerikanischer Bauart sind, die aber auch wieder Motoren haben, die aus Deutschland kommen. Und wie jetzt gerade rauskam, wurden also die Waffenlieferungen zwar im letzten Jahr, als es dort Spannungen auf der Oberfläche zwischen Deutschland und der Türkei gab, etwas zurückgefahren, aber nie ganz gestoppt. Es wurden zum Beispiel auch durchaus größere Mengen Munition geliefert. Es wurden Technik für Fluggeräte geliefert und anderes. Also das ist erstmal das eine, was wir damit zu tun haben, dass also hier der NATO-Partner Türkei vor allem auch von Deutschland hochgerüstet wurde. Das andere ist, dass Deutschland eben offensichtlich grünes Licht für diesen Krieg gibt. Also es gibt von der Bundesregierung nach wie vor keinerlei klare Aussagen, dass das eigentlich ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist. Es gibt von, letzte Woche gab es eine Aktuelle Stunde im Bundestag zu dem Thema und da hat selbst der Redner der CDU, Herr Kiesewetter, hat gesagt, was die Türkei hier macht, ist völkerrechtswidrig. So haben das eigentlich Vertreter aller Fraktionen gesehen, aber die Bundesregierung selber, der bis dahin noch Außenminister Gabriel, haben das nie so deutlich gesagt. Im Gegenteil, die Bundesregierung sagt, die Türkei hat legitime Sicherheitsinteressen, die kämpft ja auch gegen den IS. So sagt die Bundesregierung dann inzwischen auf Nachfrage auch, naja, wir wissen gar nicht, ob es den dort gibt. Und sie sagen halt, die Lage ist ja fluide, fließend. Also man könnte sich jetzt nicht so ganz klar dazu äußern, was dort eigentlich los ist. Ja, das ist, das muss als Zustimmung aufgefasst werden auf türkischer Seite. Vergessen wir nicht, der Krieg ging wenige Tage nach dem los, nachdem der türkische Außenminister Cavusoglu in Goslar bei seinem Freund, wie er betonte, dem deutschen Außenminister Gabriel war und man sich darauf einigte, die Spannungen der Vergangenheit beizulegen. Mich würde interessieren, ob die Bundesregierung damals vielleicht schon informiert wurde über diese Angriffe, die dort laufen. Der Krieg geht uns aber auch noch aus anderen Gründen an, denn eine der beiden Kriegsparteien wird in Deutschland in den Untergrund getrieben, wird hier illegalisiert. Also mit dem PKK-Verbot werden immer wieder auch die Fahnen der syrisch-kurdischen YPG und YPJ, der Volks- und Frauenverteidigungseinheiten, illegalisiert und verboten. Momentan werden sie wieder manchmal erlaubt, aber das ist anscheinend wirklich reine Beamtenwillkür, ob die Polizei bei einer Demo die Fahnen zulässt oder nicht. Also hier in Berlin haben wir es in den letzten Wochen erlebt, dass Leute festgenommen wurden wegen diesen Fahnen. Dann letzten Sonntag wurden plötzlich hunderte dieser Fahnen wieder erlaubt. Dafür wurden aber die Öcalan-Fahnen verboten. Und da muss man sagen, Abdullah Öcalan ist für die Menschen, gerade auch für viele, die aus Syrien, aus Rojava geflohen sind, nicht irgendwer, sondern sie sehen in Öcalan den Vordenker dieses in Afrin oder in Rojava aufgebauten Gesellschaftsmodells, also eines basisdemokratischen Modells, in dem eben alle Völker Syriens, nicht nur Kurden, sondern auch Araber, Assyrer, Turkmenen und andere gleichberechtigt mitwirken, in dem Frauen gleichberechtigt mit Männern mitwirken. Die Menschen in Nordsyrien sagen, ja, das sind die Ideen von Abdullah Öcalan, die wir hier umsetzen. Und darum wollen wir auch gerne das Bild dieses Mannes, der in der Türkei seit fast 20 Jahren gefangen ist, zeigen, weil wir damit eben auch diese demokratischen Ideen identifizieren. Aber hier in Deutschland ist das verboten. Also insofern, auch wenn Deutschland sagt, es ist nicht unser Krieg, man ergreift damit Partei, und zwar auf Seiten der Kriegstreiber, auf Seiten Erdogans und auf Seiten von Al-Qaida, weil Al-Qaida hier im Schlepptau der türkischen Armee angreift oder sogar ein Großteil der Angriffe, die laufen, kommen von diesen Söldnerverbänden. Dazu kann man allerdings auch sagen, wer sich jetzt wundert, dass ein NATO-Staat hier so ganz offen mit Al-Qaida vorrückt, der hat ein kurzes Gedächtnis. Denn die Wurzeln von Al-Qaida liegen in den 80er Jahren im Krieg in Afghanistan, als die NATO die Mujahideen, aus denen Al-Qaida entstand, mit Waffen und Ausbildern aufrüstete und den Sprung nach Europa schaffte Al-Qaida dann in den 90er Jahren im Bosnienkrieg, als die NATO-Luftwaffe faktisch zur Luftwaffe von Al-Qaida geworden ist. Also es ist keine so außergewöhnliche Sache, dass die NATO hier an der Seite von Dschihadisten zu sehen. Das ist ja eine taktische Allianz. Natürlich auch Al-Qaida ist ein strategischer Feind der USA. Das ist klar, aber taktisch kann man durchaus mal auch an der Seite eines NATO-Staates stehen.
Ja, jetzt kommen wir noch zum eigentlichen Anlass dieses Gespräches. Du wirst nämlich morgen in Leipzig zugegen sein und da die Situation dort nochmal etwas detaillierter vielleicht unterbreiten. Und zwar in der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist das, in der Harcourtstraße 10, genau, am morgigen Freitag um 18 Uhr. Und ja, da kann man eigentlich nur die Hörer und Hörerinnen vielleicht aufrufen, sich da doch mal hinzubegeben. Denn die kurdischen Gebiete da im Norden Syriens sind ja auch wirklich ein Bereich, ein Gebiet, was halt sehr viele zivilgesellschaftliche Initiative bewiesen hat und was vielleicht auch unsere Solidarität irgendwie verdient hat. Ja, dann bedanke ich mich schön bei dir für das Gespräch und ja, dann viel Erfolg morgen mit dem Vortrag.
Ja, viele Grüße nach Leipzig und ich hoffe, morgen dann auch viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern bei der Veranstaltung zu sehen. Da können wir dann auch mal darüber reden, was passiert jetzt in Afrin eigentlich konkret. Wie verläuft dieser Krieg? Denn so viel kann ich schon mal sagen, die ganzen triumphalen Siegesmeldungen der Türkei treffen zum Glück nicht zu. Es schaut nicht so gut für die Türkei aus, aber das hat natürlich leider auch einen hohen Preis für die Zivilbevölkerung in Afrin. Darüber wollen wir morgen auch sprechen.